Simon, du hast deine Erwartungshaltung geweckt und ich denke, ich möchte heute wirklich mal als Beispiel, als würdiger Repräsentant der Bergpredigt vorangehen und möchte heute Hochdeutsch sprechen. Wir haben heute zwei Schwaben unter uns. Wenn die Eltern von der Michi hier sind, sind die Schwaben und die können ja nur Hochdeutsch, sagt man. Also werde ich heute versuchen, zum Abschluss meiner Miniserie, ich habe auch ein bisschen andere Brillen heute, deshalb muss ich ein bisschen Geduld nachbitten, zum Abschluss meiner Miniserie über die Bergpredigt ist der dritte und letzte Teil. Es wird euch ein bisschen herausfordern, das sage ich schon gleich mal vorweg. Es gibt nämlich viele Stellen in der Bibel, die sind wirklich ganz einfach zu verstehen. Zum Beispiel der erste Vers: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also ich denke, das ist ein Vers wirklich für Neugeborene. Wie Milch geht das runter? Das muss man nur glauben, aber ist nicht schwer zu verstehen eigentlich. Ja, super einfach. Andere Bibelstellen hingegen sind ganz schöne, dicke Brocken. Da musst du schon Zähne haben und musst auch die Bereitschaft mitbringen, Zeit und Energie ins Kauen zu investieren und ins Verdauen auch nachher. Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20, wenn wir das vielleicht zuschalten können. Dann haben wir die gleiche Übersetzung. Okay. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also Jesus, gehen wir wieder zurück zum Text, Jesus spricht diese Worte und er meint damit etwas ganz Bestimmtes. Also spricht nicht von diesem und von jenem, hauptsächlich, du denkst dir was Frommes dabei, sondern er meint etwas ganz Bestimmtes, wo er hinaus will. Und dass ihm sein Anliegen ganz wichtig ist, das erkennt man schon an der Eindringlichkeit seiner Worte. Der Herr beginnt nämlich mit: meint ja nicht, meint nicht. Das macht er sonst nicht, das macht er nur hier. Und er endet mit: so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das ist die Höchststrafe. Also ist eine ganz wichtige Lektion hier für uns. Was aber jetzt genau meint mit dem, was zwischen diesen beiden Worten steht, da gehen die Interpretationen weit auseinander, auch der Theologen. Das Problem liegt aber nicht am Wort, sondern liegt an den Theologen, würde ich sagen. Der Herr hat schon klare Gedanken gehabt. Und es liegt auch natürlich an uns, wenn wir uns vorschnell mit scheinbaren Antworten zufrieden geben. Was lehren die Theologen? Manche zum Beispiel starren wie gebannt auf Vers 18. Da steht: bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Beistrich von dem Gesetz vergehen. Gesetz, das ist die Summe der Vorschriften, vielleicht für jemanden, der nicht so zu Hause ist in der Bibel, die Gott durch Mose gibt im Alten Testament zwischen 2. Mose 20 und 5. Mose 26. Wenn die Bibel von Gesetz spricht, dann ist das damit gemeint. Nun, jetzt muss man sagen, der Himmel ist noch nicht vergangen und die Erde ist auch noch da. Folglich muss auch das Gesetz des Mose immer noch gültig sein. Und wie Gott reagiert, wenn das Gesetz nicht respektiert wird, das kann man ja im Alten Testament nachlesen. Kein Mensch aber, auch nicht die, die das Wort Jesus so verstehen, so absolut, ließ diese alten Gebote in den Mosebüchern jetzt wirklich in der Absicht, ja, sie dann auch umzusetzen. Ein jeder pickt sich in Wirklichkeit aus den über 600 Geboten, die da sind, so dass seine raus, von dem er denkt, ja, das ist weiterhin haltenswert. Es sind in erster Linie die 10 Gebote hauptsächlich, sind 9 geworden, weil der Sabbat spielt da eigentlich kaum eine Rolle noch, außer bei einigen Sekten. Und dann ist da noch das Gebot, den Zehnten zu geben, also 10% des Einkommens für Gott, der Zehnte. Vielleicht noch ein paar Dinge, die man glaubt, ja, die sind gut. Geschwister, so inkonsequent aber kann man mit Gesetz nicht umgehen. Es geht nicht mit einem menschlichen Gesetz und geht schon gar nicht mit dem von Gott. Kein Gesetz ist gegeben, damit man sich dann sein persönliches Menü zusammenstellt. Das kommt jetzt in meinen Einkaufskorb und das bleibt draußen. Das Gesetz ist immer eine Einheit, an der man nicht herumbasteln kann. Entweder ganz oder gar nicht. Das sieht man zum Beispiel bei Jakobus, der sagt, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das ist eine Einheit. Der gleiche Gedankengang, ein bisschen komplizierter, findet sich zum Beispiel im Hebräer 7. Wo es heißt, bezüglich Gesetz, denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Und wir lesen weiter, dass Jesus ist ja der neue hohe Priester und der wäre ja nicht mal berechtigt gewesen, Priester zu machen im Alten Bund, weil er nicht aus dem Stamme Levi war, sondern war aus dem Stamme Juda. Folgedessen, was heißt schon allein diese Tatsache, heißt, dass das ganze Gesetz passé ist, weil es das Einheit einfach nicht besteht. Das dritte Buch Mose, das Handbuch des Priesters, wie es genannt wird, kann man heute nicht mehr anwenden. Ja, ist das ganze Gesetz überholt. So, das ist eine Interpretation, die, denke ich, auf schwachen Füßen steht. Ein anderes theologisches Gebäude startet ausgehend von Vers 20. Da steht, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Nun, die Gerechtigkeit, die imstande ist, uns in den Himmel hineinzubringen, das wissen wir Evangelikale, ist allein die Gerechtigkeit Jesu. Das heißt im Römerbrief, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und Vers 28, Römer 3, 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Stellvertretung. Davon nun ausgehend wird dann oft auch Vers 17 erklärt, wo Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Also Jesus ist jetzt der, der erfüllt, was Gesetz und Propheten fordern. Und das hat mit mir nichts zu tun, was Jesus da sagt. Es war halt für die Erlösung erforderlich, dass ein Mensch einmal alle Gebote durchhält, ein ganzes Leben lang. Und in Jesus ist das nun endgültig passiert, einer für alle, Stellvertretung, es ist jetzt vollbracht und Gott ist zufriedengestellt, hat mit mir wenig zu tun, was Jesus da sagt. Wir leben jetzt auch nicht mehr unter starren Geboten, sondern wir leben jetzt im Geist und das einzige Gebot ist jetzt die Liebe. Was da geschrieben steht im Neuen Testament, sind mehr Ratschläge, also nicht mehr unbedingt bindend. Alles andere ist irgendwie gesetzlich. Also gesetzlich ist jetzt kein lobendes Wort, sondern ist ein Schimpfwort geworden. Dieses theologische Gebäude, das so attraktiv klingt, weil es für uns bequem wäre, hat jedoch leider zwei große Schwerpunkte. Schwachpunkte, muss man sagen. Jesus, erstens, ist in seinem Leben, das er hier gewandelt hat, gar nicht so streng in den Vorschriften des mosaischen Gesetzes gewandelt. Da könnte man jetzt eine schöne Predigt draus machen. Ich lese einfach ohne Kommentar ein paar Verse aus Matthäus 17. Da steht, als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus, Doppeldrachmen waren Kirchensteuer, würde man es heute vielleicht sagen, und sprachen, zahlt euer Lehrer nicht Doppeldrachmen? Er sagt, doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor, er hat es schon irgendwie mitgekriegt, und sprach, was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer, von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh in den See, wirf seine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Stater finden. Das ist ein 4-Drachmen-Stück, also den nimm und gib ihnen für mich und für dich. Das war Jesus und das alte Gesetz. Kein Ärgernis geben natürlich, das ist das Erste, aber dann reicht es für ihn und auch für den Petrus. Beide hätten eigentlich nicht nötig, dieses Gesetz zu erfüllen. Und deshalb sage ich jetzt mal, wenn Paulus später in 1. Korinther 9, Vers 20 sagt, dass er jetzt nicht mehr unter dem Gesetz des Mose untersteht, sondern dem Gesetz Christi, welches weit höher ist, dann ist er damit nicht der Erste gewesen, sondern Jesus selbst war der Erste, der das neue Gesetz gelebt hat. Und das ist viel höher natürlich. Und es macht sich um gewisse Dinge keine Skrupel. Wenn du diesbezüglich vielleicht unsicher bist oder das, denke ich, ein Thema, worüber man gut sprechen kann, sehr wertvoll, dann lass dich herausfordern, komm am kommenden Mittwoch zum Bibel-Nachgespräch und dann können wir über so Themen nachdenken und denke, ist wichtig, wenn wir Klarheit schaffen in unserem Denken. Das Zweite, die Sache mit der Stellvertretung hat den Haken, dass in der gesamten Bergpredigt geht es überhaupt nicht um unsere Erlösung, sondern es geht einzig und allein um unseren praktischen Lebenswandel. Was Gott von uns erwartet in Zukunft. In Jesus Christus natürlich. Der Kontext zeigt es ganz klar, dass es um unser Tun geht. Kurz zurückgehen, muss man einschalten. Wenn wir kurz zurückgehen, auch das, was wir schon das letzte Mal gehört haben, ist Jesus dabei in Vers 16. Funktioniert nicht. Kann man es vielleicht einschalten, Vers 16, die Seite zuvor. Da spricht Jesus davor, dass wir das Licht sein sollen und dass wir das nur sein können, wenn die Menschen unsere guten Werke sehen. Also das ist der Kontext. Es ist wichtig, dass man eine Stelle immer im Kontext auch liest. Unsere guten Werke, die müssen die Menschen sehen. Und das, darüber spricht er auch weiter. Und auch die kommenden Verse bis zum Schluss sind alles Worte, wie unsere guten Werke jetzt ausschauen sollen. Es geht nicht um meine Erlösung, sondern es geht um uns. Es geht darum, dass wir, sagt Paulus einmal, unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht als Lichter leuchten. Dazu müssen sie unsere guten Werke sehen. Wir haben auch gehört, dass man nicht mit den guten Werken jetzt prahlen soll, aber es muss eine Evidenz da sein, die für sich spricht. Sind wir nämlich so verdreht und verkehrt, wie es damals weitergehen, wie das jetzt im Text, unsere lieben Freunde, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren, dann wird es nicht reichen. Weder für uns, und wir werden auch den anderen Menschen keine Hilfe sein können. Sondern, wenn man das sehen in Vers 20, werden sogar wir selbst, wenn wir Heuchler sind, keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen. Soweit diese zwei Auslegungen, die meines Erachtens nicht den Kern treffen dessen, was Jesus da meint. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns über falsche Verständnisse auch im Klaren werden. Es geht hier nicht um unsere juridische Stellung vor Gott, sondern um unser ganz praktisches Leben in der Heiligung. Aber wie ist das jetzt zu verstehen, wenn die Gebote offenkundig nicht mehr die von Berg Sinai sind? Nur ein Beispiel, wenn wir die noch hätten, dann müssten wir unsere Kinder am 8. Tag beschneiden lassen. So wird es schon mal anfangen. Ich denke, es ist richtig, wenn wir uns über diesen Text Gedanken machen, dass wir mit dem ersten Vers beginnen, mit dem, was Jesus sagt, in Vers 17, der sollte möglichst gut verstanden werden. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und zwei Worte, denke ich, sind hier ganz wichtig. Die müssen wir genauer untersuchen zum Anfang. Das sind die Worte Gesetz, zwei Worte habe ich schon dazu gesagt, und erfüllen. Ich denke, Gesetz ist wichtig. Das wäre es in dem Zusammenhang unterteilen in drei Gruppen. Das Gesetz muss man unterteilen in drei Gruppen und jede dieser Gruppen bringt Jesus auf unterschiedliche Weise zur Vollendung. Von drei Dingen spricht das Gesetz. Das erste natürlich, Gott fordert von uns ein bestimmtes moralisches Verhalten. Und dafür gibt Gott im Alten Testament zwei allgemeine Gebote. Das erste lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind zwei allgemeine Gebote und darunter sind dann viele einzelne spezifische Gebote, die das, was Gott damals den Menschen aufgegeben hat, sagen wir mal so, genauer präzisieren. Es war definiert. Gottes Buch ist kein Buch für Schwärmer und menschliche Kraft hat ja seine Grenze. Es gab einen Punkt, an dem der Israelit sagen konnte, ich habe dieses Gebot erfüllt. Also Gott fordert im Gesetz ein bestimmtes moralisches Verhalten. Das ist die erste Unterteilung. Aber das Gesetz forderte auch Opfer, hauptsächlich Tieropfer. Diese Opfer hatten hauptsächlich die Funktion, den Israeliten daran zu erinnern, dass er die Gebote in Wirklichkeit auch bei bestem Wollen ständig übertrat und dass es in den Augen Gottes sehr schlimm war. So schlimm, dass ein unschuldiges Tier dafür sterben musste. Und drittens, Gott regelt im Gesetz das Priestertum. Priester hatten hauptsächlich die Aufgabe zu opfern und für das Volk vor Gott im Gebet einzustehen, sich zu verwenden, zu vermitteln. erfüllen. Was ist mit dem Verb erfüllen, das mit erfüllen übersetzter wird? Das ist sicherlich ein extrem wichtiges Wort, wenn Jesus seine Mission hier auf der Erde damit beschreibt. Er ist gekommen, um zu erfüllen. Im griechischen Urtext steht hier plero. Ich habe im großen Langenscheid nachgeschaut und der bietet für plero folgende Übersetzungsmöglichkeiten an. Vollmachen, anfüllen, ausfüllen, erfüllen, vollzählig machen, vollkommen machen, ergänzen, vollbringen, ausführen, verwirklichen. Also ein breites Spektrum. Was jetzt die Opfer anbelangt und das Priestertum, so wissen wir, zum Beispiel aus dem Hebräerbrief 9, Vers 12, dass Jesus als der Hohepriester mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum eingegangen ist. Ich denke, diesbezüglich haben wir alle kein Problem. Uns allen ist klar, dass Jesus das, was im Alten Testament nur bildhaft als Verheißung angedeutet war, auf einen Schlag hat Realität werden lassen. Er hat es wirklich erfüllt, verwirklicht, mit wahrem Inhalt erfüllt, weil die Tiere, das hat wenig bewirkt und auch der hohe Priester selbst war auch noch ein schwacher Mensch. Jesus aber ist Opfer und Priester in Personalunion geworden. Das ist abgeschlossen, dieses Kapitel. Ohne unser Zutun einfach Realität geworden. Er hat ein einmaliges Opfer vollbracht und dadurch das Recht erworben, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein, für immer. Das ist wichtig, dass wir das wissen und darin ruhen. Ist aber nicht das Thema hier. Die Frage, haben wir schon gesagt, um die es hier geht, ist unsere praktische Heiligung. Dass die Liebe des Menschen zu Gott und zu den Mitmenschen wächst, das ist Gottes Anliegen. Und zwar soll sie beträchtlich wachsen. Eine kleine Frage. Kennt ihr den Begriff Quantensprung? Ich denke, die meisten heute, die jungen Leute studieren alle. Als Quantensprung bezeichnet man laut Wikipedia in der Alltagssprache einen Fortschritt, der eine Entwicklung innerhalb kürzester Zeit ein großes Stück voranbringt. Das hat Gott seit jeher beschäftigt. Wie kriege ich diese Menschen dahin, mir wirklich gehorsam zu sein? Und wie er sich die Lösung vorgestellt hat, hat er gleich mal klar gemacht. Eine radikale Lösung lesen wir beim Propheten Hesekiel, Hesekiel 36, Vers 26. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Dafür hat Jesus den Weg freigemacht, durch seinen Sühnetod, durch seine Auferstehung und durch die Sendung des Heiligen Geistes. Das heißt im Römerbrief, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das ist ein Quantensprung. der Mensch ist auf einmal vollkommen ausgerüstet, um wahrhaftig den Willen Gottes zu tun. Das ist natürlich auch der Moment, für Gott die moralischen Gebote aufzustocken, die Latte höher zu legen. Das Gesetz des Mose, schreibt Paulus im Galaterbrief, das war was für Unmündige, etwas Provisorisches, zeitlich Begrenztes, für kleine Kinder, wo die Menschheit in einer Kleinkindphase war. Nicht mehr geeignet für Menschen, die den Geist Gottes in sich tragen. So, das war ein kleiner Überblick. Wenn wir uns nun wissen wollen, wie das auszuschauen hat, das ist neue Leben im Geist, im Vergleich zum alten Leben unter du sollst nicht. Das erklärt der Herr jetzt gleich anschließend anhand von 5 konkrete Beispiele. Das muss ja konkret werden. Und zwar das ganze rechtliche Kapitel in den Versen 21, wenn wir vielleicht ein bisschen weiterschalten können. Handelt davon. Da haben wir 5 Fallbeispiele, die folgen jetzt. Die beginnen alle mit den gleichen Worten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist. Ich aber sage euch. 2-mal heißt es zusätzlich zu den Alten. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Ich aber sage euch. Und das, was er dann sagt, geht weit über das hinaus, was zu den Alten gesagt wurde. Und das erste Fallbeil, das wollen wir Fallbeispiel, nicht Fallbeil. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Fallbeispiel wollen wir uns noch genehmigen. Die Verse 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist ein Ausdruck der Verachtung, dem Hohen Rat verfallen wird. Wer aber sagt, du Narr, das ist im Griechischen noch ein höherer Ausdruck der Verachtung, der Hölle, des Feuers verfallen sein wird. Manche sagen jetzt wieder und lehren, dass Jesus, was die Gebote anbelangt, nichts Neues bringt. Das, was ihr hier sagt, hätte eigentlich schon im Gesetz des Mose auch schon gestanden. Jesus hat es hier einfach gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, von denen ist ja vorher die Rede, die hätten einfach das Volk falsch gelehrt und Jesus stellt hier richtig, so wie das alte Gesetz eigentlich auch schon gelehrt gehört hätte. Eigentlich hätte es immer schon so verstanden werden müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt ist es aber so, dass diese Schriftgelehrten und Pharisäer, Matthäus widmet ihnen nicht umsonst später das ganze 23. Kapitel, die waren schon Strolche. Den anderen haben sie schwere Lasten aufgelegt und für sich selber haben sie alle Auswege erfunden. Die waren ja Meister in der Interpretation, haben sie zumindest sich gedacht. Aber dass das Gesetz wortgetreu aufgeschrieben, abgeschrieben und vorgelesen wurde, darauf haben sie schon geachtet. Da kommt man bei den Juden gerade recht. Und das hat ihnen Jesus auch nie vorgeworfen. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 23, alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun nicht. Also das kann man sehr gut tun, darf die Schriftgelehrten und Pharisäer den Fokus richten und wenn man das gut macht rhetorisch, dann okay, die kriegen wir wieder eins drauf da von Jesus. Steht hier aber nicht, geht total in die falsche Richtung. Der Fokus geht hier vom Text her ganz in eine andere Richtung. Wenn der Herr sagt, ihr habt gehört, dann zitiert er hier nicht eine Auslegung irgendeines jüdischen großen Lehrers, sondern wortwörtlich aus dem Alten Testament. Und nicht nur hier, sondern auch in den Beispielen, die nachher kommen. Ich habe hier die Septuaginta, das Alte Testament, in griechischer Sprache, und hier habe ich das Neue Testament in griechischer Sprache. Kann man gut vergleichen, wenn zwei Bücher in der gleichen Sprache geschrieben sind. Und wenn du auch nur ein bisschen Griechisch kannst, nur die Buchstaben, dann kann ich dir beweisen, dass Jesus in all diesen Beispielen wortwörtlich das Alte Testament zitiert und nicht irgendwelche falsche Auslegung von jüdischen Schriftgelehrten. Zu den Alten, sagt Jesus, ist gesagt worden, er sieht das Wort Archaioi, das sind die, die schon lange vorher gelebt haben, da musst du Archäologie betreiben, du musst sie aufgraben, wenn du mit ihnen nochmal reden möchtest. Zu den Alten wurde gesagt, in der Vergangenheitsform, im Griechischen, du sollst nicht töten. 2. Mose 20, Vers 13, als eines von den 10 Geboten. Und mit Töten ist hier natürlich das ungesetzliche Umbringen gemeint. Nicht jedes Töten generell, das wissen wir ja aus der Schrift, im Alten Testament. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Auch hier zitiert Jesus wieder das Alte Testament, allerdings nicht wortwörtlich in diesem Fall, sondern er fasst einfach mehrere kleinere Gesetze zusammen, die das Verfahren genau geregelt haben, je nachdem, ob das Töten jetzt absichtlich war oder einfach so passiert ist, unabsichtlich. Und jetzt kommt das, was Jesus draufsetzt. Er sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, das ist eine innere Haltung, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, also vom Empfinden geht es zum Aussprechen, ist ein Ausdruck der Verachtung, dem Hohen Rat verfallen wird. Das ist ein höheres Gericht. Genau das gleiche Gericht, vor dem auch später Jesus gestanden ist, der Hohe Rat, das höchste Gericht. Wer aber sagt Narr, wer sagt du Narr, das ist noch ein schlimmeres Wort im Griechischen, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein werden. Geschwister, das seht ihr im Alten Testament nirgendwo so geschrieben, das ist neu. Jesus bringt also Neues, es geht ihm nicht nur darum, das Alte zu erklären. Zum Schluss. Ich habe vielleicht gemerkt, dass ich beinahe 30 Jahre arbeite ich an diesem Text herum. Nicht, dass ich es gut formuliert hätte, aber es hat mich beschäftigt. Ich wollte immer schon diese Dinge verstehen und ich möchte versuchen, es auch die Dinge zu hinterfragen, wenn ihr Zweifel habt. Wie versteht sich das im Verhältnis zu dem, was Paulus zum Beispiel später sagt? Oder wenn die Schrift sagt, Christus ist das Gesetz des Ende. Und auf der anderen Seite, ich muss das auf die Reihe bekommen. Das müssen wir miteinander sprechen. Was heißt das nun für uns? Dieser Text hier, Vers 21 und 22, ich komme zum Schluss. Zuerst einmal denke ich, Jesus will sagen, dass Sünde nicht gleich Sünde ist. Es gibt verschiedene Abstufungen, das sehen wir hier. Noch zurückgehen vielleicht. Aber Sünde fängt schon im Kleinen an. Und wenn sie nicht vergeben ist, sehen wir, führt sie ins Verderben. Wir wissen ganz genau, Jesus sagt das einmal an anderer Stelle sehr deutlich, dass wir für jedes dumme Wort, das aus unserem Mund rauskommt, später einmal Rechenschaft ablegen werden müssen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in Feindschaften hineindrängen lassen, auch untereinander, da wo der Teufel uns haben will. Seine Absichten sind uns nicht unbekannt, sagt Paulus in 2. Korinther 2, Vers 11. Ja, wenn das so ist, streicht es nun unsere vollkommene Heilsgewissheit, in der wir ja, die wir alle glauben, streicht es durch. Ich denke, wir alle haben schon mal gezürnt oder auch schlimmere Worte noch gesagt als hier stehen. Natürlich nicht, streicht es doch. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Johannes 5, Vers 24. Und im 1. Johannes 5, Vers 13 sagt er, ihr sollt wissen, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 1. Johannes 5, Vers 13. All das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Das ist schon klar. Aber wir dürfen auch, was unser moralisches Leben anbelangt, jetzt die Latte nicht wieder niederer legen, als Jesus sie gelegt hat für uns. Das ist wie ein Sportler. Die Latte ist hoch, du kommst nicht drüber, aber sie wird nicht niedergelegt. Jesus hat sie uns definiert hier in der Bergpredigt. Sie ist die Magna Carta, sie ist unser Grundgesetz. Und natürlich in der darauf aufbauenden Lehre der Apostel, die das dann näher buchstabiert und in unser alltägliches Leben auch hineinbringt. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, der Herr meint seine Gebote, das Gesetz Christi, von dem Paulus später spricht, der wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten weit übertrifft, so werdet ihr keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten zu übertreffen ist nicht schwer. Wir müssen nur nicht heucheln, sondern ehrlich sein. Und wir müssen das neue Wort Jesu an uns heranlassen, an uns persönlich. Dann wird es sein Werk an uns tun. Ist ein Wort für uns. Für uns heute. Nicht die manche sagen, ja, das ist zu hoch, das ist fürs kommende Tausendjährige. Ein Wort für uns. Deshalb denke ich, ist wichtig, dass wir es an uns heranlassen und verstehen, es ist ein freimachendes Wort, es ist kein belastendes Wort.